Ist das der Fall, dass Marketing, ich sage es absichtlich überspitzt, nur der Erfüllungsgehilfe des Sales ist, oder werden die Daten, die in Marketing generiert werden, auch tatsächlich genutzt, um dann Entscheidungen oder die Entscheidungsprozesse im persönlichen Kontakt noch besser zu begleiten?
Grüße, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast und heute mit einer ganz besonderen Frau, mit Dr. Miriam Ringer. Ich würde mal sagen, so Master of Customer Experience und ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Talk. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Werbung Ende.
Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen an alle Zuhörer. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, wunderbar. Also ich mich natürlich auch. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, knapp 2 Jahre oder so, oder? Kann das sein? Wir
haben
uns
ja
auf dem Digital Future Kongress dann auch persönlich mal kennengelernt und fand ich ganz gut. Und ich muss auch gestehen, ich bin auch so ein bisschen ein Adito-Stalker und Fan. Ich finde einfach, ihr macht geilen Scheiß. Also ihr macht gute Sachen, auf Deutsch gesagt. Seit letztem Mal habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, so 3 Attribute einfach mal rauszugreifen. Meine Sicht auf dich, auf euch, wie ich euch sehe. Also ich sage dir einfach mal die Formel. Die Formel ist also für Adito und für dich ist für mich Transparenz mal Exzellenz mal Wertschätzung gleich Erfolg. Das ist meine persönliche Formel an euch und da werden wir heute mal auch drüber reden. Ich habe jetzt aber mal so 3 Eisbrecher-Fragen. Das finde ich auch mal ganz witzig, um vielleicht irgendwie die Leute auch von einer anderen Perspektive zu sehen. Und so würde ich gerne starten. Und zwar das erste, was ist dein Lieblingsbuch?
Oh, mein Lieblingsbuch. Also ich muss mal eins noch vorweg schießen, Thomas. Also ich wusste ja gar nicht, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Aber eine hier tatsächlich, wir sind beide totale Fans von Adito und deine Formel finde ich super. Die habe ich mir hier gleich mitnotiert und werde sie teilen. Kann ich voll und ganz unterstützen. Ich habe total viele Lieblingsbücher. Insofern, boah, fällt's mir gerade total schwierig, eins rauszusuchen. Ich kann dir mal sagen, wo ich gerade dran hänge. Ich hänge gerade am Miracle Morning. Also ich liebe neben den ganzen Vermarktungsthemen auch tatsächlich Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Und der Miracle Morning hat es mir gerade so angetan, wirklich in der Früh aufzustehen, die Zeit für sich zu haben, so ein bisschen Sport, den Tag zu strukturieren, nochmal verinnerlichen, was denn wichtig ist. Und den Moment der Ruhe auch zu genießen, bevor die Kinder aufwachen, bevor das ganze Daily Business losgeht. Und das finde ich gerade ziemlich gut.
Okay, sehr schön. Also werde ich mir natürlich auch mal anschauen. Dann die nächste Frage. Mit welchen Menschen würdest du gerne mal Mittagessen gehen?
Mit Lea Sophie Kramer kann ich dir sofort hinaus
beantworten. Vielleicht hört sie zu.
Vielleicht hört sie zu. Ich finde sie total super. Sie sprudelt an Ideen. Sie hat so einen Innovationsgeist. Sie ist so open-minded. Ich habe sie nur einmal persönlich treffen dürfen auf einer Veranstaltung, aber noch nicht genügend Zeit gehabt, um mit ihr zu sprechen. Aber ich bin ein totaler Fan von ihr und finde, man kann total viel von ihr lernen. Was sie Gott sei Dank, wie auch du in deinem Podcast, sie gibt es ja auch in einem Podcastpreis. Ja, das ist meine Antwort dazu.
Sehr gut. Ich habe sie gehört im Interview bei den Kollegen von Online Marketing Rockstars und habe gedacht, wow, brillanter Geist. Also das war so mein Würde ich dazu sitzen, ja. Nee, Quatsch, Quatsch beiseite. Also auf jeden Fall eine tolle Anregung. Und dann noch das Letzte, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Über welches Weihnachtsgeschenk hast du dich als Kind besonders gefreut?
Oh, Thomas, du stellst gute Fragen. Jetzt brauche ich eine Denkpause.
Brauchst du Denkpause?
Also, muss ja gestehen, aus meiner Kindheit, da lagen ziemlich häufig Skier unterm Weihnachtsbaum, das dann aber tatsächlich das dritte und vierte Paar war für die Saison. Ich habe ja Leistungssport Skifahren gemacht. Und insofern, ja, aber über was habe ich mich am meisten gefreut? Tatsächlich fällt mir eins spontan ein und wahrscheinlich ist es das, über gemeinsame Zeit. Ich weiß, meine Tanten haben mir öfters so einen Ausflug, zum Beispiel die Schweizer Tanten in den Europapark Rust geschenkt oder auch die Eltern. Also gemeinsame Zeit, gemeinsame Ausflüge, so Highlights, Dinge erleben. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, was mich beschreibt.
Also Erlebnisse, ne? Das finde ich gut. Wir haben übrigens noch mehr Gemeinsamkeiten. Ich habe auch zwei Söhne. Also.
Okay, ja, du hast zwei Söhne, ich habe einen Sohn und eine Tochter.
Ach so, ich habe. Ah, okay. Dann haben wir eine halbe Gemeinsamkeit. Aber okay, super. Und jetzt kommen wir mal zu deinem Business. Wie lange bist du jetzt bei Adito? Auch schon eine ganze lange Zeit.
Ich bin jetzt schon seit 6,5 Jahren bei Adito. Ich sage immer, ich habe Adito kennen und lieben gelernt. Bin ja schon sehr lange im CRM-Umfeld, war zuvor ja bei der Update, jetzt ist es die Aurea, war dort erst als VP Marketing, dann in der Geschäftsführung, Vorstand, dann ging ja Update in Aurea über. Und dann kontaktierte mich Tobias Mierwald. Und die Adito ist ja, wie du es vollkommen richtig beschrieben hast, ein sehr innovativer Player, aber zugleich steht die Kundenbeziehung einfach im absoluten Mittelpunkt. Probleme gibt es immer, also auch wenn man zum Beispiel Software implementiert, gibt es auch die eine oder andere Herausforderung, egal bei welchem Softwareanbieter. Und Adito steht hier voll und ganz hinter dem Ansatz, immer eine Lösung zu finden und immer die menschliche Prämisse einfach in den Vordergrund zu stellen. Also es das heißt, es ist ein sehr wertebewusstes Unternehmen und in dem ich auch sehr, sehr viel bewegen darf. Und jetzt sind wir hier wieder beim Erleben, beim Bewegen. Ich bewege sehr gern, sehr viel. Und wir sind ja selbst organisiert. Wir sprechen ja heute noch darüber, über Agilität, übers Marketing. Und das ist, was Adito ausmacht und was mein Themengebiet ist und warum ich auch so gern dort bin.
Genau, da kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Welche Aufgaben hast du jetzt heute konkret? Also ich glaube, ich finde es nämlich sehr, sehr spannend, weil wir hatten ja auch schon den Tobias hier und der hat ja fernab von CRM-Systemen, hat er ja quasi die Organisationsform, die ihr eingeführt habt. Also jetzt ist es ja, glaube ich, beendet, hat er vorgestellt. Das fand ich großartig und er ist ja auch mit seinem Breakfast auch unter die Top 10 gelandet. Also ewige Top 10 ist er weit vorne. Und jetzt mal, wie ist jetzt deine Position? Deine Rolle in dem Adito-Gebilde.
Also meine Rolle nennt sich Circle Leads Marketing. Also wir haben ja vor einiger Zeit alle klassischen Titel wie Head of, VP und Co. weggeworfen. Also in anderen Organisationen wäre das eine CMO-Position. Bei uns gibt es nur mehr die Circle Leads und Circle Leads Marketing fasst S für Sales und Marketing zusammen. Bedeutet, innerhalb des Marketing sind die Kreise Vertrieb, klassisch Pre-Sales, Customer Success, auch Partnermanagement und das Business Development dazu und auch die Kreise Branding und Lead-Generierung im klassischen Marketing. Das ist es, was ich tue und das heißt, worum ich mich kümmern darf, ist, dass ich zum einen unsere Vermarktungsstrategie entsprechend definiere, aber auch entsprechend umsetze, die strukturellen Bedingungen, die das Unternehmen braucht, um die auch entsprechend umsetzen zu können, zu optimieren. Aber was ich auch sehr viel mache, ist, zum Kunden rauszugehen und dort eine Customer Experience Strategie von der Theorie in die Praxis bringe. Denn wir sehen ja hier auch, dass die Strategien meistens nicht an der Definition, sondern an der Umsetzung scheitern. Und hier ein Vakuum entsteht zwischen einer Unternehmensstrategie und was dann eine klassische CRM-Tool-basierte Strategie macht. Und dieses Vakuum füllen wir mit einem dedizierten Beratungskonzept, das nennt sich TURAS, bedeutet, dass wir wirklich die Customer Experience-Reife des Unternehmens ganzheitlich überprüfen, die Gaps identifizieren und dann eine Strategie entwickeln, einen Handlungsplan, wie diese Strategie denn tatsächlich auch in die Realität gelangt. Und an diesen Stellen bin ich sehr viel auf Top-Management-Ebene dann draußen auch mit unterwegs.
Super. Also nah am Kunden finde ich gut. Ja, wir haben ja noch ein bisschen mehr vor. Es wird ja auch mit dir ein Digital Breakfast geben. Und wir haben uns ja auch dieses Marketing auf die Fahne geschrieben und quasi, wo geht die Reise hin im Marketing und Sales der Zukunft? Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen, jetzt das Marketing so in den Vordergrund zu stellen?
Also es war so ein Bauchgefühl, um ehrlich zu sein, weil wir haben gemerkt, zum einen, der Kunde ist heute viel informierter als früher. Und der Kunde, wenn er das erste Mal mit dem Vertriebler in Kontakt tritt, hat die Entscheidung in den meisten Fällen schon getroffen. Wir haben hier durch die digitale Welt, durch Online-Marketing, durch verschiedenste Faktoren die Situation, dass Kunden eben informierter sind, zum einen wie eben erzählt, also informierter sind und die Entscheidung schon zu einem früheren Zeitpunkt getroffen wurde. Und das wollten wir validieren, denn wenn das tatsächlich der Fall ist, hat es enorme Auswirkungen auf Marketing und Vertrieb. Das heißt, Marketing muss viel mehr auch andere Content spielen, muss entsprechend den Kunden viel intensiver noch guiden im Entscheidungsprozess. Die Daten, die Marketing aber generiert, müssen auch an den Vertrieb übergespielt werden. Und da wollten wir diese Situation, diese Herausforderung auf den Zahn fühlen und sehen, wie gehen denn Organisationen und Unternehmen damit um? Also ist das der Fall, dass Marketing, ich sage es absichtlich überspitzt, nur der Erfüllungsgehilfe des Sales ist, oder werden die Daten, die in Marketing generiert werden, auch tatsächlich genutzt, um dann Entscheidungen oder die Entscheidungsprozesse im persönlichen Kontakt noch besser zu begleiten? So. Und dadurch, dass wir ja jährlich Studien durchführen mit einem externen Beratungsinstitut, mit Professor Jens Böker, der hier im Digitalisierungskontext wirklich eine Koryphäe ist, haben wir uns dieses Mal nicht das klassische CRM-Trendthema als Studie rausgepickt, sondern das Marketing-Thema als Brennpunkt. So, und um hier gleich so ein bisschen vorwegzugreifen und ein bisschen in Details einzusteigen, ist Folgendes, dass diese These tatsächlich bestätigt wurde. Also 90% der Befragten bestätigten wirklich, dass der Kunde heute viel informierter ist. Und jetzt kommt die Kehrseite. Nur 31%, Thomas, der 250 befragten Unternehmen haben einen vollständigen Blick auf den Kunden. Also es heißt, der Kunde ist viel informierter, der informiert sich während der Customer Journey, der lässt Daten da, Informationen über sich, über seine Vorlieben etc. Aber nur 31% der befragten Unternehmen haben diesen vollständigen Blick auf die Daten, machen wirklich daraus. Also wir haben Profis im Datensammeln mittlerweile, aber eine Riesenlücke im Thema Datenverarbeitung.
Aha. Also dann auch Insights anschauen und Next Best Actions, sage ich immer, ableiten. Was du ja gesagt hast, also diese, wenn wir jetzt mal so diesen klassischen oder was heißt den digitalen Lead-Prozess anschaut, der Kunde informiert sich. Das heißt also, ich muss digitale Präsenz haben, was du gesagt hast, über nutzenstiftenden Content. Aber ich sehe noch eine andere Geschichte und das ist mir auch schon öfter begegnet, dass der Vertrieb dann sagt, wir kriegen viel weniger Leads. Und da haben wir ja dann auch noch das Spannungsfeld, wenn der Vertrieb weniger Leads bekommt, weil die Firma nicht gefunden wurde oder weil die Firma einfach digital schlecht aufgestellt ist, dann ist die Notwendigkeit ja da, den Vertrieb noch besser zu machen. Weil wenn er anstatt jetzt 10 Leads bekommt, nur noch 2, dann ist der Druck, ja die 2 als Kunden zu gewinnen, noch wesentlich höher. Also muss er noch besser ausgebildet sein, er muss auf dem ganzen Klavier spielen und so weiter. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein Punkt, den ihr also genau platziert habt. Ja, ich muss beide Dinge einfach in eine Exzellenz führen, sonst bin ich nicht mehr relevant.
Genau, ich muss sie in eine Exzellenz führen. Du hast viele wichtige Punkte angesprochen. Die digitale Präsenz ist sowieso unabdingbar, nicht wegzudenken. Und einen Schritt weiter, dass wir hier nicht nur Vertrieb und Marketing in die Exzellenz führen. Marketing in Richtung digitales Marketing, Vertrieb in Richtung noch besser Argumentation, was auch immer. Sondern heute stehen wir an dem Punkt, dass wir beide vereinen müssen, um die Exzellenz leben zu können. Und hier ist auch eine ganz spannende Erkenntnis der Studie folgende, dass Marketing und Vertrieb noch wirklich in 51% der befragten Unternehmen in getrennten Abteilungen sind. Und Abteilungen wäre ja noch okay. Man könnte ja gemeinsame Prozesse, gemeinsame Projektteam etc. haben. Doch in diesen Fällen ist es wirklich so, dass die Verbindung fehlt. Wir haben hier Silos. So. Und die Situation ist aber eine andere. Die Marketing, die Daten, die während der digitalen Customer Journey gesammelt werden, die muss der Vertrieb heutzutage entsprechend verwenden. Denn hier kommt noch hinzu, der Kunde ist heutzutage anspruchsvoller. Er ist besser informiert, aber er ist auch anspruchsvoller, weil ja das Angebot ein größeres ist. Und Kunden, ich sage es jetzt ganz vereinfacht aus einem B2C-Beispiel-Kontext, Kunden akzeptieren nicht, wenn du heute sagst, du bist Vegetarier und du erhältst morgen Werbung für wunderbare Fleischbällchen. Das wird als nicht Wertschätzung wahrgenommen. Informationen, die gegeben werden, müssen verwendet werden, weil sie sonst den Kunden, den Interessenten vergraulen. Und um diese Zusammenführung ging es uns hier in der Studie. Und hier sind sich auch alle einig. Also wenn Marketing und Vertrieb besser zusammenarbeiten würde, sagen auch 86% der Befragten, dann könnte ein besserer Unternehmenserfolg erzielt werden. Aber man muss hier einsteigen. Und wir haben ja auch wichtige Hebel hinterfragt, wie denn das funktionieren könnte. Ja.
Aha, absolut. Also ich habe auch immer die Situation, wenn man dann mit denen spricht, ja, der Vertrieb, der kriegt einmal im Monat eine Leadliste von uns, aber die haben noch nie drüber gesprochen. Also es ist die Katastrophe und wie gesagt, ist nicht mehr zeitgemäß und es wird auch nicht mehr erfolgreich sein. Ja, deswegen finde ich.
Und dafür gibt es ja auch CRM-Systeme, die einem helfen. Klar, die Lead-Generierung ist eine Situation, aber dann die Lead-Weiterqualifizierung. Also sprich, eine Qualifizierung. Ist der Lead der Richtige? Ist es in der richtigen Branche? Ist es die richtige Unternehmensgröße? Ist die Kaufentscheidung in absehbarer Zeit? Also das heißt, gewisse Qualifizierungsparameter, wenn die denn eintreten, dass man erst dann den Lead übergibt an den Vertrieb. Und dann wird der Vertrieb sicherlich ja erfreut sein, wenn er eben nur die zwei erhält, die im nächsten halben Jahr, je nach Branche, sich tatsächlich entscheiden werden, anstelle, wenn er 100 bekommt, die einfach mal nur kurz auf der Website waren.
Mhm. Ja, ganz genau. Und ich muss aber auf die Studien zurückkommen. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, ihr macht ja diese CRM-Studie, macht ihr ja schon Jahre. Und dann habt ihr ja letztes Jahr dann euch das Marketing genauer angeschaut. Was waren denn die Gründe dafür?
Die Gründe, weshalb wir uns Marketing besser angeguckt haben. Eben wie vorhin auch erwähnt, dass wir gemerkt hatten, dass sich die CRM-Trends, wenn wir wirklich jedes Jahr die Trends analysieren, das ist eine wertvolle Information, aber jedes Jahr gibt es zwar Neuigkeiten, aber nicht marginale Neuigkeiten. Also wir wissen zum Beispiel, KI war vor 2 Jahren auch schon ein kleines Thema. Jetzt ist es natürlich viel ein größeres Thema zum Beispiel. Uns war es wichtig, dass wir die groben Trends im Blick haben, immer wieder kommunizieren, aber zwischendurch auch auf einzelne Themen, wo im Unternehmenskontext eine größere Bedeutung, ein größerer Hebel darstellen könnte für Effizienz, für Unternehmenserfolg, dass wir hier genauer eintauchen, um Hilfestellung zu geben. Und hier war eben diese Schieflage, die wir erkannt haben, dass Marketing, Vertrieb ist ja ein uraltes Thema, dass die besser zusammenarbeiten sollten. Aber jetzt wurde hier Benzin ins Feuer gegossen durch die digitale Customer Journey. Und aus dem Grund sind wir hier nochmal genauer eingetaucht. Und natürlich ist es auch so, dass wir dann rausfinden wollten, was kann man denn tun? Also uns ist immer wichtig, auch abzufragen, Best Practices, wo haben Unternehmen diese Herausforderung schon gelöst? Wo wurden Abteilungsbarrieren wie aufgebrochen? Hier hat ja Adito selbst auch sehr viel bewegt. Oder auch Themen wie Collaboration. Wie kann Collaboration, richtiger Einsatz von Collaboration Tools auch dazu führen, ums Marketing besser ineinander zu integrieren? Und auch das Thema Daten-Know-how, wo wir eingestiegen sind und geprüft haben, wie werden die Unternehmen von Datensammlern zu Datenverwendern in dem Sinne? Und wie kann CRM dann wieder die Hilfestellung bieten, um am Ende des Tages eine bessere Customer Experience, eine optimiertere Customer Journey auch und einen messbaren, verbesserten Unternehmenserfolg erzielen.
Spannend. Also werden wir sicherlich ja beim Breakfast noch mehr Details hören. Ihr habt ja auch so 5 Key Fittings rausgearbeitet und vielleicht mal schon an der Stelle. Am 23.04. werden wir dich ja dann live und in Farbe dann auch sehen. Ich bin einfach wissbegierig. Ich muss einfach mal fragen, jetzt ganz direkt, CRM, 360-Grad-Ansicht für den Kunde und so weiter. Experience und Experience hat ja immer was mit, in meinen Augen auch mit positiv belegten Touchpoints zu tun. Weiten wir es mal aus. Wie geht ihr denn mit den Touchpoints um? und wie bekommt er quasi die Touchpoints ins CRM? Das würde mich nochmal interessieren, ja.
Gerne, ganz genau. Die Experience entsteht ja dadurch, dass man die Informationen über den Kunden hat und die Touchpoints dann ideal gestaltet. Also insofern, also wir wissen es alle, mit Beschwerden richtig umzugehen oder ein Angebot vielleicht schon zu stellen, wenn der Ölstand der Heizung entsprechend niedrig ist und dann schon als Predictive mitzudenken für den Kunden und ein Serviceangebot oder ein Produktangebot zu liefern. Wie gehen wir damit um? Im CRM ist das ja der wesentliche Teil. Also das heißt, wir haben Touchpoints, die online stattfinden, sei es jetzt eine E-Mail, sei es, dass jemand auf einer Website etwas runtergeladen hat und da Informationen gelassen hat, sei es, es wurde über einen Chat irgendwas kommuniziert. Und es gibt die ganzen Touchpoints natürlich offline. Also wir hatten den Messebesuch, wir haben uns persönlich getroffen, wir haben telefoniert etc. Und all diese Touchpoints haben wir in Adito natürlich entsprechend abgebildet und per Spracheingabe oder per Mail-Drop-In, dass die Informationen in CRM abgelegt werden, um dadurch dann entsprechend Angebote oder Experiences zu erzeugen. Natürlich helfen uns hier auch automatisierte Prozesse. Genau, es hilft uns auch zu teilen natürlich KI. Es hilft uns zum einen, dass wir die Touchpoints optimieren, im Sinne von, dass der Vertriebler, wenn er eine Route noch fährt, dass eine Route optimiert wird. Es hilft aber auch, das ist jetzt noch natürlich die alte Welt, die aber natürlich auch noch stattfindet. Wir brauchen es aber auch in Richtung Analysen, natürlich Auswertungen. Bedeutet, ob jetzt der Manager sein Vertriebsteam richtig steuern möchte und auf die richtigen Kundengruppen ausrichten möchte. Also es ist hier ganz viel natürlich Fokussierung und Optimierung gewährleistet, durch welche dann schließlich eine bessere Customer Experience entsteht.
Wenn man also Customer Journey Mapping macht, ist ja so die Visualisierung der Customer Journey und jeder Touchpoint erzeugt ja dann eine Experience, die ist dann positiv, neutral oder negativ. Ich sage da jetzt mal ein, wie ich finde, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen empfindlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand eine E-Mail schreibe und dann kommt zurück, ich bin im Urlaub, ich habe keinen Zugriff auf meine E-Mails. Es wird nicht weitergeleitet, in dringenden Fällen kontaktieren Sie Katja Huber. Da kriege ich einen Hals, weil sie ja quasi ihre organisatorische Unfähigkeit, eine Vertretung einzurichten, auf den Kunden auslagern. Das ist das, glaube ich, auch, was du gemeint hast. Jetzt muss ich quasi nochmal die Hürde springen, muss sagen, weiterleiten an Katja Huber, und weil die nicht in der Lage sind. Es sind so ganz viele, viele Kleinigkeiten und das ist einfach, also bei mir negativ behaftet.
Am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir das Leben des Kunden so einfach wie möglich gestalten wollen. Für ihn mitdenken, wann immer es möglich ist. Oder Hürden aus dem Weg räumen. Und das ist uns schon in vielen, vielen Fällen einfach möglich. Ich liebe hier auch den Begriff des Friction Managers. Also es heißt wirklich, Hürden mal zu identifizieren, die auszuräumen. In einem Support-Fall zum Beispiel, wie oft musst du einem Service-Team schreiben, bis du wirklich eine Antwort erhältst? Also wie viele Rückfragen erhältst du? Wie viele Zeiten? Und da helfen uns natürlich Analysen in dem Sinne, weil du ansonsten das Verbesserungspotenzial gar nicht identifizieren kannst. Und die Umsetzung übernimmt eine Automation, wenn denn möglich, aber in vielen, sehr vielen Fällen möglich. Und darum geht's, ganz genau darum geht's. Und was wir eben erkennen ist, das eine ist ja, wenn es alles in einem System zusammengefasst wird, dann könnte man es als einfach erachten. Nur die Realität bei Unternehmen ist, dass es verschiedenste Systeme gibt, die mit Kundendaten zu tun haben. Und wo Kundenkommunikation entsprechend stattfindet oder auch Produktverwaltungen, Lagerbestände etc. Und daher ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich hier auch über die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens Gedanken zu machen und nicht nur aus einer IT-Perspektive, sondern aus den gleichen Aspekten, die wir vorhin besprochen haben. Wie wollen wir mit dem Kunden umgehen? Aha, absolut. Wie wollen wir mit den Mitarbeitern umgehen? Und wie können wir hier so wenig Hürden haben wie möglich? Und das muss sich abbilden in einer harmonisierten IT-Infrastruktur, die einfach nur dann auch möglich ist, wenn man Systeme hat, die flexibel sind, die offene Schnittstellen haben, die auch anpassbar sind und man dann den entsprechenden Partner hat, der einem auf dieser Digitalisierungsreise unterstützt. Denn der Standard, der kommt nun mal, ja, der ist wichtig. Also ein ausgereifter Standard jedes Produktes ist wichtig. Aber der Standard, der kommt so selten zu tragen. Jede Herausforderung hat wieder seine neuen Aspekte und Hürden, die berücksichtigt gehören.
Absolut. Was ich so sehe, ist auch so das Thema, wie heißt das so schön, Neudeutsch oder Buzzword, Hyperpersonalisierung. Und ich setze dann immer noch einen drauf und sage Hyperpersonalisierung, also N gleich 1 in real time. Also das bedeutet, dass ich quasi jeden Kunden, jeden Ansprechpartner, ich sag mal, besonders bediene, ob das jetzt automatisiert ist oder nicht, sei dahingestellt, aber er wird quasi seinem Profil entsprechend angesprochen und das idealerweise in Echtzeit oder ich habe auch dann Auswertungen in Echtzeit, weil Zeit heute natürlich auch noch eine große Rolle spielt. Wie geht ihr damit um? Also du hast ja schon ein bisschen angedeutet, es ist für mich ja schon mehr wie ein Trend, jetzt jeden einzeln anzusprechen.
Das ist ein Trend, der ja in CRM schon ewig stattfand. Das ist ja eigentlich, was CRM ausmacht. Es geht um eine personifizierte Kommunikation und an gewissen Stellen eben in Kategorien abgebildet, also eine Branche etc. und manchmal in 1:1 in Realtime, wie du gerade erwähnst. Also wie gehen wir darum um? Es ist Kernaufgabe, es ist absolut wichtig, es ist Teil von CRM und es ist natürlich möglich mit CRM und es ist schon sehr lange möglich. Und was ich hier aber einfach noch mitgeben möchte, ist jetzt ein paar Erkenntnisse anzuteasern aus der neuen Studie, die wir gerade veröffentlicht haben. Wir sprechen im Digital Breakfast darüber. Aber wir haben hier mal geguckt, wo sind die Trends und Innovationen und wo stehen die Unternehmen? Und spannend ist hier zu sehen, dass die Schere zwischen Digitalisierungsvorreitern und Nachzüglern immer weiter wächst, leider. Also wir haben vor 2 Jahren genau die gleichen Fragen schon mal gestellt und wir sehen hier, es ist eine größere Kluft, die sich auftut. Und das erkennen auch wir in Einzelgesprächen am Markt, dass wir hier über Trends, auch über KI und Co. sprechen wollen und die in Unternehmen reinbringen wollen, nur die Basics noch gar nicht sitzen. Zum Beispiel, dass eine Kundenklassifizierung noch gar nicht durchgeführt wurde, dass man gar nicht weiß, was sind denn meine wichtigsten Kundengruppen? Wo ist der Deckungsbeitrag am höchsten? In welche strategische Richtung wollen wir gehen? Bedeutet diese Fokussierung zum Beispiel, also nur ein Beispiel, die nicht ausreichend erarbeitet wurde, oder ein Vertriebsprozess, was wir gesprochen haben mit einer Customer Journey, mit verschiedenen Lead-Phasen, um auch wieder Qualifizierungsparameter reinzubringen, der noch gar nicht erarbeitet wurde. Bedeutet, wir haben hier Trendthemen, die sehr, sehr wichtig sind. Also jetzt allen voran KI. Du sprichst jetzt das Passwort Hyperpersonalisierung an. Aber wir haben hier ganz wichtig auch den Fokus noch auf unsere Basisherausforderungen zu setzen. Was ich vorhin erwähnte, nur 31% der Befragten haben einen Rundumblick auf ihre Kunden. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann man auch keine Hyperpersonalisierung entsprechend ordentlich umsetzen. Also ich habe hier einen Appell und zwar guckt auch nochmal die Basics an. Die Basics braucht es, um hier wachsen zu können.
Also ich habe jetzt auch wieder ein Beispiel natürlich dazu. Ich sage da immer, die Firmen haben in der analogen Welt ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Also da gibt es doch so viele Dinge, die schon vor der Digitalisierung einfach nicht gemacht wurden, was du jetzt gesagt hast, Kundenqualifizierung, Deckungsbeitragsrechnung, Aufwand und so weiter. Und die sind quasi minus analog und wollen jetzt aber auf 60% digital. Und ich sage dann immer, ja, wie bei Monopoly, gehe über null. Man muss ja erst die alten Gaps schließen, um dann die neuen ranzukommen. Das hängt mit vielen, vielen Dingen zu tun. Das ist Mindset, das ist Skillset, das ist Toolset. Also diese drei Dinge verwende ich da gerne. Und an allen muss gearbeitet werden. Und zwar dramatisch schnell. Dramatisch schnell. Also ich habe jetzt nicht ewig Zeit, weil die, die jetzt wirklich digitale Vorreiter sind, die haben ja auch schon eine ganz andere Geschwindigkeit. Also die sind ja aufgrund der Digitalisierung sind die ja schon aus der Methode her, aus der Technik her viel, viel schneller unterwegs. Also wir sprechen hier über Realtime und die anderen brauchen vielleicht noch 4 Wochen, bis sie auf eine Anfrage antworten. Und da hat der Kunde schon den Auftrag vielleicht umgesetzt. Das sind viele, viele Dinge, die da, ich weiß auch nicht, ob die ignoriert werden oder was da so die Motive sind. Da gibt es übrigens auch ein schönes Buch, Der digitale Tsunami. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild, was es beschreibt. Ich merke es am Anfang nicht und irgendwann klafft es über mich drüber und dann war es das. Für mich unverständlicherweise viele, viele noch rumdümpeln und einfach nichts tun. Also das erlebe ich immer wieder, ja.
Definitiv. Und ich finde es sehr spannend, wie du sagst, also Mindskill und Toolset, dem stimme ich absolut zu. Und häufig ist es so, dass Unternehmen dann denken, ach, jetzt integriere ich ein neues Tool und ich mache dafür ein Projektmanagement-Team für die Implementierung etc. Und das wird all meine Themen lösen. Skillset, vielleicht denken Sie noch an Trainings etc., kann sein. Welcher Aspekt meines Erachtens total vernachlässigt wird, ist das Thema Mindset mit kombinierten Rollen, Change-Management-Rollen. Also die Teams werden nicht ausführlich mitgenommen, was überhaupt der Nutzen ist. Man hat immer Widerstände entsprechend bei Change-Management-Projekten. Es gehört der Nutzen ordentlich kommuniziert, argumentiert. Dann gehört das Skillset aufgebaut. Und das kann man nicht im Nebenbei, im Vorbeigehen einfach so machen. Und dort wird meines Erachtens an der falschen Stelle gespart. Denn was dann geschieht, ist, dass die Tools sehr viel Geld kosten, im Unternehmen sind, nicht genutzt werden, nicht den Effekt erzielen, den man sich erhofft hätte, dann entsteht eine Unzufriedenheit und dann geht man in einen Wechsel. Aber das ist nicht des Rätsels Lösung, sondern es beginnt bei den Basics. Es würde helfen, viel mehr Fokus auf Change Management zu setzen und auch mal aus dem, was im Haus ist, das Beste rauszuholen, was wir gerade diskutiert hatten, die Basics zu überprüfen, sind die Schnittstellen aufgebaut, werden die Daten ordentlich von A nach B kommuniziert, um eine Custom Experience aufbauen zu können. Also hier ist meines Erachtens viel Möglichkeit, ganz, ganz viel Potenzial da, um Unternehmen so auf den nächsten Schritt zu bringen. Denn dieses angesprochene Gap der Vorreiter und Nachzügler, das ist ja nicht von heute auf morgen lösbar. Und auch nicht durch die Implementierung, sondern da müssen Zwischenschritte her. Und die brauchen gute Guidance durch Menschen, die den Gesamtblick auch entsprechend behalten. Jetzt mache ich kurz die Brücke zurück. Ich hatte es ja erwähnt, wir haben bei Adito dafür ein extra Beratungsangebot, dieses angesprochene Turas, um diese Lücke zwischen der Strategie und dem Tooling entsprechend zu dieses Vakuum zu füllen und hier einen Handlungsplan aufzubauen, der aber im wesentlichen Faktor des Change Management strukturiert und dann dem Unternehmen einen Fahrplan an die Hand gibt.
Das hört sich spannend an. Kannte ich jetzt auch noch nicht, also von daher habe ich auch wieder was gelernt. Vielleicht teaserst du das ja auch nochmal auf dem Breakfast an, weil das erscheint mir sehr spannend, weil das ja wirklich, wie gesagt, das ist halt ein extrem großer Hebel, den ich da bewege, ja.
Definitiv. Also und wir haben hier so ein bisschen den Excel-Effekt, wie ich ihn gerne nenne, im Sinne von wie viele Funktionalitäten gibt es und wie viele davon, also ein ganz kleiner Bruchteil, wird tatsächlich verwendet. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass wir Unternehmen in Richtung Customer Experience weiterbringen. Und das ist weitaus mehr als einfach nur die Implementierung des Tools, sondern da geht es wirklich, die auf dem Weg zu begleiten. Wir haben hier auch gern KPIs, dass wir messbar wirklich erkennen, ist die Customer Experience des Unternehmens wirklich besser geworden oder nicht. Also dass wir nicht nur auf der Tonspur uns freuen über gewisse Projektschritte oder Kampagnenerfolge, sondern wirklich sehen, welchen Hebel hat denn CRM auch auf den Unternehmenserfolg?
Ich spreche immer von den Touchpoints und ich spreche immer von Messpunkten. Dann verstehen das die meisten Leute besser. Also ich habe an jedem Touchpunkt einen Messpunkt und ich messe das. Und wenn ich das messe, kann ich auch die Veränderung darstellen. Und das idealerweise, als wenn man jetzt so ein Bild an die Wand malt, wird jeder Touchpoint gemessen. Und zwar einmal Menge, Quantität und Qualität. Und dann kann ich ja dann sehen, was sind die wichtigsten Touchpoints. Und da setze ich dann meinen Fokus drauf und sage, okay, der ist jetzt so wichtig, den müssen wir jetzt als erstes verbessern.
Ganz genau. Und spannend ist auch, die Frage einmal noch top-down zu stellen, zu sehen, wo möchte denn das Unternehmen überhaupt hin? Was ist die Strategie und welche von diesen strategischen Aspekten können wir auch durch CRM beeinflussen? Und auch dann eine Ebene höher, wie den Messpunkt am Touchpoint zu messen, sondern wirklich in Richtung Unternehmensergebnis zu gehen. Also ich mache mal ein Beispiel. Großer Anbieter von Teppichen, Industrieteppichen, der überlegte, Mensch, wir müssen unsere Lagerhaltungskosten wirklich reduzieren. Wir haben so lange Vorhaltzeiten für unsere Materialien, weil die Lieferfähigkeit für uns eine so wichtige ist. Also wir müssen schnell liefern, sonst sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wir haben aber lange Lieferkosten, also der Materialien zu unserer Produktion. Deshalb haben wir so eine hohe Lagerhaltungskosten, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben. So, was haben wir gemacht? Wir haben geguckt, wie können wir das auch durch einen CRM-Kontext entsprechend verbessern und sind hier massiv an das Forecast-Wesen rangegangen. Denn wenn ein viel besseres Forecast-Wesen der Vertriebsprojekte, der zukünftigen Vertriebsprojekte tatsächlich vonstatten geht, kann ich auch meine Lagerhaltungskosten optimieren. Und das heißt, wir haben hier nicht nur den Messpunkt Forecast und eingetroffener Forecast Umsatz, sondern wir haben auch eine Ebene höher die Lagerhaltungskosten, die wir messen wollen, ob die tatsächlich dadurch zurückgehen können, was natürlich ein massives Verbesserungsergebnis für das Unternehmen war.
Für mich ist es immer die Überschrift profitables Wachstum. Also wenn du dann auf Unternehmensebene bist, dann musst du ja alle Bereiche anschauen und die spielen ja erfahrungsgemäß natürlich zusammen. Und da ist natürlich dann der Absatz eine wichtige Größe, wie du gesagt hast. Und wenn ich das genau mache, auch wenn ich da manchmal so die Sales Pipelines anschaue, dann wird da quasi immer vorm Vertriebsmeeting wird dann das Datum der Entscheidung verschoben. Und es ist ja ein ganz einfaches festzustellen, wie lange ist der Lead überhaupt schon drin? Und der ist schon ein halbes Jahr in der Pipeline und die Phase stagniert und das Entscheidungszeitpunkt geht immer weiter nach hinten. Also sind eigentlich relativ banale Sachen, wo man natürlich auch dann an der Ehrlichkeit arbeiten muss und muss sagen, ja, okay, den schmeißt jetzt einfach raus, das wird nichts mehr. Das ist am Anfang natürlich bitter, wenn dann der Angebots- oder Leadbestand dann von 300 auf 50 runtergeht. Aber wenn ich mich dann auf die 50 konzentrieren kann und da dann die Quote höher wird, dann spielt es in alle Bereiche rein. Ja.
Definitiv.
Miriam, boah, jetzt haben wir schon ziemlich lange, aber ich denke, es war interessant und für mich zumindest, ich mache ja auch das Breakfast für mich. Nee, Spaß beiseite. Also es macht mir halt Spaß und da müssen Sie mich manchmal auch ertragen, aber irgendwie treffen wir dann doch immer den Nerv, was immer die Zahlen auch dann uns widerspiegeln. Ich freue mich, dass du da warst. Ich fand es super interessant und also jeder, der am 23.04. nicht teilnimmt, ist selber schuld. Also ich denke, da werden wir nochmal tiefer einsteigen. Da kann man dich ja dann auch löchern.
Sehr
ja.
gerne, ich freue mich drauf.
Das wird bestimmt eine gute Geschichte. Ihr könnt euch sogar schon anmelden, sowohl LinkedIn als auch bei uns. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin. Bleib gesund und munter und ja, bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, Thomas, und danke an alle fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.